Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold. Die Plattform auf Radio Free FM. Unser Thema heute Metallkunst und zu Gast ist Steffen Lemp. Ja, und der Steffen, der hat eine Freundin mitgebracht, die Luna, also eine Hündin. Wie alt ist die denn? Was ist für eine Rasse, bevor wir jetzt mit dir loslegen?
Ja, das ist ein Labrador-Mischling und die ist im August, ist ja ein Jahr geworden, also die ist gerade knapp anderthalb Jahre alt.
Genau. Ja. Ganz brav, okay. Ganz deswegen brav darf sie hier im Studio. So, Steffen, dann kommen wir jetzt aber zu dir. Ja, wenn du dich mal so ganz kurz vorstellst, so mal die wichtigsten Sachen und wenn was ist, ich frage natürlich dann nach.
Klar. Alles klar, okay, gut. Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Steffen Lemp. Ich arbeite als Metallkünstler und Metallgestalter in Alberweiler, was wahrscheinlich niemandem mehr sagt. Ganz kurz, es liegt in der Nähe von Überlingen, 10 Kilometer im Hinterland, also am Bodensee. Und genau, da habe ich jetzt seit einem Jahr mein Atelier bzw. meine Werkstatt.
Mhm. Also Überlingen kenne ich so ein bisschen so, ja.
Genau, nach der Landesgartenschau jetzt
genau, dieses Jahr. Hast du eigentlich auch ausgestellt?
Ja, genau, okay. Zweimal durch ein BDK. Mhm. Genau, da habe ich einmal im August eine Woche gehabt. Das ging immer wochenweise. Ja. Und die vorletzte Woche, bevor es dann quasi zu Ende ging, habe ich da zweimal die Möglichkeit gehabt, ja, zum Ausstellen.
Ja, Steffen, wir haben ja so eine Vorbesprechung gemacht, wie immer bei der Plattform. Und da hast du mir so ein bisschen von deinem Werdegang erzählt, dass du nicht immer Metallkunst gemacht hast, sondern eigentlich doch für meine Begriffe einen recht ungewöhnlichen Lebensweg hattest.
Ja, also das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Genau, also das Ganze fing früher doch im Handwerk an. Also mein Großvater war Schmied und wo ich als kleiner Junge auch immer mit in der Werkstatt war und fasziniert war, wie er da ja mit dem glühenden Eisen gearbeitet hat und so weiter. Und da er aber nicht ausbilden konnte, habe ich mich dann für Karosseriebau entschieden, habe da meine Ausbildung bei einer Firma gemacht, die relativ viel Restauration auch gemacht hat und habe damals schon, wenn man da so einen Teil von einem Kotflügel getrieben hat, schon, was man da alles draus machen könnte. So, ne? Und genau, und dann die Ausbildung ging gut rum, so, dann war ich gerade so ein bisschen, ich sage jetzt mal, in meiner vielleicht auch Sturm- und Drangzeit, so, genau, und habe mich dann für einen Weg entschieden, der hat mich zur Polizei geführt, war dann, ja, knapp 10 Jahre bei der Polizei, habe da verschiedene Verwendungen gehabt, unter anderem auch, spezielle Ausbildungen und bin dann später im Personenschutz gelandet.
Also bei der Polizei im Personenschutz oder hast du dann selber irgendwie eine Firma gemacht? Ich meine, da gibt es ja viele Sachen im Personenschutz zu sein. Ja. Wie hast du das gemacht? Wie war das bei dir?
Also ich habe die Ausbildung, die man für den Personenschutz braucht, die habe ich bei der Polizei eben durchgemacht und war dann habe mich dann selbstständig gemacht, war zuvor für eine Familie angestellt, wo ich quasi für die Familienmitglieder, für die Kinder und so weiter verantwortlich war. Dadurch, dass ich Karosseriebauer genannt habe, war das auch noch eine tolle Sache für meinen Chef. Der war Amateurrennfahrer und hat einen kleinen Fuhrpark gehabt, wo ich mir dann quasi auch nur um die Autos gekümmert habe. Und genau, und habe dann aber nach der Station habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann, sag mal so, für namhafte Firmen im Stuttgarter Raum, wo man kennt, genau gearbeitet und auch international, also als Sicherheitsfahrer und als Personenschützer, genau, bis ich dann irgendwann ein Burnout hatte.
Das heißt, ihr hat also diese ganze Geschichte ist irgendwie zu viel geworden. War wahrscheinlich unregelmäßig Arbeitszeiten oder was war das? Kann man das ein bisschen festmachen?
Also ich sag mal, klar, unregelmäßig auf jeden Fall. Was man da davor, an was man vorher nicht denkt, ist, man arbeitet halt zu der Zeit oder meistens zu der Zeit, wo Freunde, der Bekanntenkreis einmal Feierabend macht. Also man ist halt meistens früh morgens und abends halt viel auch unterwegs. Dann doch, also 14-Stunden-Tage sind jetzt keine Seltenheit, dann meistens länger am Stück. Und das hat dann halt auch zur Folge gehabt, dass zum einen der Bekanntenkreis halt immer kleiner geworden ist oder weggebrochen ist, weil die Leute, die rufen zwar am Anfang nur an und fragen, ob man was macht, und wenn man dann halt aber die ganze Zeit hört, da bin ich unterwegs und da habe ich zu tun, dann ruft man halt irgendwann mal auch nicht mehr an, weil der Steffen hat ja eh keine Zeit. Ne? Und genau, und eben auch, ohne da jetzt tiefer reinzugehen, so die Menschen, mit denen man da zu tun hat, die sind vielleicht auch nicht immer die einfachsten. Und ich denke jetzt mal das ganze Paket, was die Arbeitszeiten angeht, was die Stunden angeht, dann halt auch, und in der Branche ist halt einfach so, also wenn man da seinen Weg machen will, so ein Nein wird halt auch nicht gern gehört. Ne? Also wenn man da sich zu sehr für sich einsetzt, so, dann ist man halt auch schnell auswechselbar. Und das will man ja natürlich nicht.
Das heißt, es hat also irgendwie auch schon ein Stück weit damit zu tun, dass du bewusst oder unbewusst, man weiß es ja immer nicht, wie das bei so Burnouts läuft, irgendwie das Gefühl hat, das bin nicht ich. Ja, oder irgendwo, ich möchte was anders machen.
Ja, dafür hat es aber erstmal einen ordentlichen Rüttler gebraucht. So, ne? Also so am Anfang, ich habe zu der Zeit einen Bekannten gehabt, der ist auch Arzt, der hat seine Praxis unter meiner Wohnung gehabt, glücklicherweise, muss man sagen, so. Und der hat mir abends mal reinpfiffen und hat gemeint, sag mal, Junge, was ist mit dir los? Und ich habe natürlich, ist ja auch ein bisschen so ein Klischee in dem Beruf, ne? Also keine Schwäche zeigen und solche Sachen. Ne? Also mir fehlt nichts und mir geht's immer gut.
Ja, klar.
Und aber um das Ganze jetzt abzukürzen, die Spirale ging halt immer weiter runter mit Depressionen auch. Und so, dass ich dann halt irgendwann doch im Krankenstand war, weil ich halt einfach vieles nicht mehr auf die Reihe gekriegt habe oder auch einfach nicht mehr geschafft habe. Das war wirklich anstrengend, sage ich jetzt mal, sich zweimal in der Woche aufzumraffen, das Haus zu verlassen, um das Nötigste einzukaufen. Und ich habe mir dann natürlich irgendwann mal professionelle Hilfe geholt und wo mir da jemand dann gesagt hat, du brauchst eigentlich einen Tapetenwechsel und eine Auszeit. Also du hast einen klassischen Burnout und hör mal lieber auf mit dem Geschäft. So, das wollte ich auch am Anfang, nicht wahrhaben beziehungsweise auch nicht aufgeben. Ne? Weil man hat ja schließlich Jahre investiert, in seinen Weg. Und aber letzten Endes hat es mir dann, ich sage jetzt mal salopp, irgendwann der Stecker gezogen, wo mir dann doch ganz klar geworden ist, oder wo ich mir die Frage gestellt habe, was für ein Leben lebe ich da? Ne? Und was für einen Job mache ich da? Bin das wirklich ich? Oder mit der Frage kam eigentlich auch schon die Antwort, dass ich gewusst habe, das bin ich eigentlich nicht. Ne?
Ja gut, also das heißt, es hat dir da den Boden unter die Füße weggezogen und bei Burnout ist natürlich klar, Therapie und solche Sachen und Therapien, wenn sie gut sind, dann führen die zu einem Wechsel in den Perspektiven. Du bist in Therapie gegangen und wir haben es ja vorher schon angedeutet, das hat dann letztendlich dazu geführt, dass du zu deiner Kunst gekommen bist. Wenn du da so ein bisschen Details erzählst, wie war das?
Ja, also das hat damals im November bin ich auf Therapie gegangen und dann stand Weihnachten vor der Tür. Da gab's so Malkurse, wo man für Weihnachten ein bisschen was malen, was zeichnen kann und so weiter. Und dann habe ich gesagt, hier komm, schon ewig nicht mehr gemacht. Also früher habe ich unheimlich viel gezeichnet. Heute würde ich sagen entworfen, ne, so. Hat mir immer Spaß gemacht und habe damals gedacht, ja gut, komm, nimmst halt das, ne, bevor ich Kerzen ziehen oder so irgendwie was mache. Gehen in der Weihnachtsmalkurs und genau, und dann gab's da Kohle, ne, dann habe ich mal einen Kohlestift genommen und habe da angefangen mit Zeichnen und so nach dem Kurs hat man mich gefragt gehabt, ja, wo ich denn das gelernt hätte und so weiter und habe gesagt, nirgends, also das. Ne? Und genau, da gab es verschiedene Stationen, Plastizieren zum Beispiel. Und was aber der Ausschlag gebracht hat, wir haben am Ende von unserer Zeit, sage ich jetzt mal, ein Schauspiel aufgeführt. Und genau, wo dann auch ein Regisseur kam und echt? Der uns da ja 3 Monate lang in Schauspiel ausgebildet hat. Also es war klasse. Und da musste man natürlich auch ein Bühnenbild entwerfen und umsetzen. Und das war dann mein Part. Und genau. Und genau, Steinbearbeitung haben wir davor auch gehabt. Also wo man so wieder Steinmetz, ne? Eine Skulptur oder ein Objekt quasi bearbeitet. Und genau, und eben dieses Bühnenbild, das war eigentlich der Auslöser, ne? Weil da habe ich ganz klar für mich gemerkt, also Dienstleister, das ist überhaupt nicht mehr meine Welt. Genau, und ich habe halt einfach gemerkt, was es mir für eine Befriedigung oder für eine Zufriedenheit gibt, sei mal, einfach was Tolles mit den Händen zu schaffen. Und genau, und wie gesagt, angefangen vom Entwurf, das war eigentlich auch ganz lustige Geschichte, muss ich sagen. Ja, so die Carla, unsere Therapeutin, die ist selber auch Künstlerin, die hat in München studiert und ihr Ding dort gemacht und die hat die Steinbearbeitung gemacht und die hat quasi immer den Leuten geholfen, da das Bühnenbild zum Entwerfen. Und wir haben uns bei der Steinbearbeitung ganz gut gerieben aneinander und genau, und dann kam sie eben rein und hat gemeint, hier, und wisst ihr schon, wer euer Bühnenbild macht und so, und dann hat es geheißen, ja, der Steffen, und dann guckt sie mir nur an und sagt, ja, das kannst du mal schön allein machen. Sie guckt sich's an, wenn Premiere ist, und dann kam sie am Vormittag und hat sich das Bühnenbild anguckt und hat mal gehabt, Junge, was hast du bei der Polizei gesucht? Also ich hoffe, dass du weißt, wo es
ja, lang geht für
genau, wo es für dich dann gehen sollte.
Was oder eigentlich genau. dein Weg ist. Genau. Ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Was war denn das für ein Stück, das ihr da aufgeführt habt?
Parsival.
Ach, den Parsival.
Den Parsival, genau.
Von der Wagner, oder? Oder was ist Parsival? Ist das jetzt ein, also was Parsival ist oder wer Parsival ist, weiß es, aber da gibt's ja noch eine Oper, oder was war das jetzt
bei euch? Da gibt's eine Oper, genau, das ist ja
Wagner war das, glaube ich.
Egal. Das ist eine Prosa, ist das Ganze.
Ach so, in dem Fall war's
die
Prosa.
Ist vom, wie heißt es nochmal, da oben bei Ansbach, wer das geschrieben hat.
Ja gut, also
ist ja wurscht. Ja, nee, genau, mir fällt es gerade mal ein, es hat okay. Im Endeffekt, sag ich mal, von der Thematik her auch, also wir haben das selber rausgesucht, das Stück, und das bedeutet ja quasi, der durch das Tal geht, ne, und ist quasi ein Beispiel, was die menschliche oder persönliche Entwicklung angeht. Ne? Also dass ein Mensch halt auch einfach durch eine Krise durch muss, um daraus dann halt auch doch wieder gestärkt weiter in seinem Leben voranzuschreiten. Nennen wir es jetzt einfach mal so.
Also vom Bühnenbild dann zur Metallkunst, wie geht das?
Ja, also wie gesagt, für mich war klar, ich muss was mit den Händen machen. Da habe ich gedacht, so, jetzt gehst du der klassische Weg wieder mit einer Handwerksausbildung. Hab da gerade gut Metall Haschen gemacht, gehst vielleicht in Holz, dann war gerade Sommer, dann waren Handwerkerferien, kein Schreiner hat irgendwie Zeit gehabt für einen Praktikant. Und genau, da war ich in Salem im Schloss und da habe ich eine Schmiede gesehen von Michael Denker. Und ja, der arbeitet allein und zu der Zeit ja, war ich hoch motiviert, sag ich mal, und oder wo ich habe die Schmiede zufällig entdeckt und dann war natürlich gleich wieder die Verbindung zu meinem Großvater und so weiter und das wollte ich doch eigentlich auch immer machen. Ja, ich bin ihm so lange auf der Zeiger gegangen, bis er mich genommen hat als Lehrling. Also ich bin 6 Wochen lang jede Woche bei dem einmarschiert und habe gefragt, ob ich mithelfen kann. Und so am Anfang hat er gemeint gehabt, nee, er macht sein Zeug sehr leu, er braucht niemanden. Und irgendwann bin ich gekommen und habe gesagt, pass auf, ich schaffe jetzt 4 Wochen für Nuller für dich. Und wenn du meinst, dass ich 2 linke Hände habe, dann schickst du mir wieder heim. Und wenn du meinst, ja, da könnte was draus werden, möchte ich nach 4 Wochen gerne Lehrvertrag. Und ja, da hat er mal also bis Montag und 3 Wochen später habe ich meinen Lehrvertrag gehabt.
Also, das heißt, man muss beharrlich bleiben, ja. Das ist also auch in dem Fall, ja, du hast dich einfach nicht abschrecken lassen, sondern du wolltest das.
Ja. Ja, also, es ist, ich muss schon sagen, also da ist dann halt so die alte Leidenschaft wieder aufgeflammt im wahrsten Sinne des Wortes, wo ich die Schmiede da gesehen habe. Und da habe ich einfach gedacht, komm, also, das Nein habe ich schon, ne? Also mehr als und dann werden wir schon sehr und ja, war ganz gut, dass ich da so hatten.
Wie sieht jetzt so eine Ausbildung aus?
Ja, also ich muss sagen, bei mir war es folgendermaßen. Genau, Metallgestaltung kann ja, früher als Kunstschmied Kaiser, heute nennt man es Metallbauer, Fachrichtung Metallgestaltung. Und es kann halt auch verschiedene Bereiche betreffen, von ja, Möbelbau zum Beispiel. Ne? Es gibt ja auch Schlossereien, die im Möbelbau viel machen. Bei mir war es jetzt einfach der Kunstschmied. Und ja, und da fing es dann quasi an mit, dass er einem halt einfach zeigt, wie man Spitzen schmiedet. Ne? Und wenn man dann die erste Blasen an der Hand überwunden hat, sag ich mal, dann geht es weiter mit Lochungen und dann baut es halt aufeinander auf. Und gut, ich habe ja schon jetzt Vorkenntnisse gehabt im Metallbereich, also ich wusste, wie man Loch bohrt und habe in der ersten Ausbildung auch schon genug U-Stahl gefeilt, was auch so der Klassiker ist im Metallberuf. Von dem her habe ich da auch schon einiges mitgebracht. Und genau, und das geht dann halt dazu über, dass man dann halt im zweiten Jahr immer ja mehr ins Selbstständige halt geht, dass man, gut, die Vorgabe macht er macht auch die Entwürfe, und dass man da dann halt die alte Schmiedetechniken oder Handwerkstechniker erlernt. Und genau, und eigentlich zweigleisig so, zum einen das Traditionelle, wie man es früher gemacht hat, und da man heutzutage ja auch ein bisschen wirtschaftlich denken muss, ne, und vielleicht auch nicht mehr die Zeit hat wie früher, genau, gibt es dann halt auch abgekürzte Methoden, so möchte ich das mal sagen. Ja, auch gerade was Schweißen angeht, so früher hat man Feuer verschweißt, heute macht man das mit dem Schweißgerät natürlich. Ne? Ja. Und genau, und so baut es dann halt auf und dann geht man eben im Blockunterricht nebenher nach Göppingen. Da ist die Metallgestalterschule. Und da muss ich sagen, da habe ich echt Glück gehabt, dass ich da auf die Schule gekommen bin, weil die wirklich im gestalterischen Bereich unheimlich ja, mit vorne dran sind. Also da sind auch Kollegen oder Auszubildende aus anderen Bundesländern da gewesen, weil es das in der Form nicht gibt. Also da ist Baden-Württemberg und Bayern eigentlich schon
Bundesfachklasse, ja, genau. Wie das da heißt. Genau. Mal ganz kurze Zwischenfrage. Metall ist ja ein weiter Begriff. Ich nehme an, das war meistens Eisen bzw. Stahl oder waren da auch andere Sachen dabei? Metallen?
Ja, also hauptsächlich ist Schwarzstahl, so der, früher hat man SD36, SD37 gesagt. genau, also der ganz normale Stahl, wo man auch in der Schlosserei verwendet, den nimmt man da her.
Also
genau.
Das war auch alles üblich.
Und dann hat man zwar schon im Unterricht halt auch Edelstahl oder Buntmetalle, ne, wie man die verarbeitet, weil gerade wenn man jetzt Sachen Bronze ist zum Beispiel oder Messing ist recht gefragt auch bei den Metallgestalter und da muss man dann halt auch entsprechend die Oberfläche behandeln, also sprich mit Brüniermittel, dass es dann halt auch so einen altertümlichen Ausdruck kriegt. Und genau, also man ist schon verschiedene Metalle durchgegangen, aber was das Schmieden angeht, da ist man eben beim Schwarzstahl.
Ja, und irgendwo bist du dann so wirklich bei der Kunst gelandet? Ist das so, wie ist das gekommen? Bist du unterwegs gewesen bei anderen Schmieden? Wie bist du dazu gekommen? Ich meine, du machst ja jetzt Metallkunst. Das ist ja vielleicht Kunst, Handwerk. Man kann es oft nicht so unterscheiden, aber wie sieht es bei dir aus? Wie war das?
Ja, das hat auch wieder mit Göppingen zu tun. Da ist am Ende, wenn man die Gesellenprüfung gemacht hat, ist die Lossprechung verbunden mit einer Ausbildung, wo eben auch Kollegen aus dem Fachbereich Metallgestaltung von ganz Baden-Württemberg da meistens halt auch vorbeikommen. Und dann präsentiert man da seine Arbeit und durch meine Vorgeschichte, ich habe eine biografische Arbeit gemacht, die eigentlich eine Wandskulptur ist. Gut, im Handwerk, in der Handwerksausbildung muss das Ganze eine Funktion haben, deshalb habe ich eine Lampe reinbaut, ne? So, dann hat sie Funktion. und da war der Professor Heiner Zimmermann, was ich gar nicht wusste. Und der hat mir dann auf meine Arbeit drauf angesprochen und genau, wie ihn da drauf kommen und so weiter und so fort und ob ich nicht Interesse hätte, angewandte Kunst und Design zu studieren im Metallbereich.
Aber was war das jetzt für ein Professor? Also ich nehme mal an, aus dem Bereich, aber wo hat der seinen Lehrstuhl gehabt? Ja?
Eben gerade in Schweden.
Ach, in Schweden. Also da kommen wir ja noch drauf. Also, okay, gut.
Genau, und ich habe immer wieder von ihm gehört, aber ich habe ihn bis zu dem Zeitpunkt nicht gesehen, nicht kannt oder nicht kennengelernt. Und der war da eben auch da und dann hat er gemeint, du überleg doch einfach mal, ob es dich interessiert. Und aber ich habe schon meine nächsten Pläne geschmiedet gehabt und zwar war das, dass ich auf meine persönliche Walz gehe, ne? So, und bin anschließend nach der Ausbildung 2 Jahre in Europa unterwegs gewesen und weil ich es jetzt so die traditionelle Walzen nicht mehr machen konnte, weil ich da zu alt war, ne? So kennt man ja wie die Zimmerleute und so, wenn die da unterwegs sind, da war ich zu alt dafür. Dann habe ich gedacht, gut, mache ich mal eine persönliche Reise oder mal persönliche Walz und war da eben 2 Jahre in Europa unterwegs und bin dabei verschiedene Kunstschmiede und Metallkünstler vorbeigegangen. Vieles hat sich auch auf der Reise ergeben. Das konnte ich eigentlich gar nicht so planen. Wir sind damals mit dem alten 508er, den haben wir also mit meiner damaligen Freundin,
Peugeot,
den haben wir
ausgebaut. Ist das ein Peugeot
508? Bitte?
Das ist ein Peugeot, gell?
Nee, ein Mercedes.
Ach, 508?
So die typische Hippie-Karre.
Ne? So, wo man sagt früher mir jetzt so, nichts. Alter Benz, alles klar.
Genau, den haben wir ausgebaut so für die Reise und dann sind wir losgezogen mit 1800 Euro. Und es war gerade 2011, wo Wirtschaftskrise war, wo die Spanier nach Deutschland kommen sind. So. Und war jetzt keine Seltenheit, dass uns gesagt worden ist, so, ist ja wohl ein Witz, also in 6 Wochen steht ihr wieder da mit 1800 Euro Losfahrer. Das wird wohl nichts, aber wir haben es geschafft. Also wir sind los, sind 2 Jahre später wieder gekommen mit mehr als 1800 wieder im Sack. Und da unterwegs haben wir Ja.
Ganz kurze Frage, weil man können jetzt nicht alles durchmachen, 2 Jahre in Europa rum. Vielleicht nur noch eine ganz kurze Frage vor der Musik. Was ist euch in dieser Zeit, welcher Ort oder welcher Künstler, welche Künstler, was ist da besonders hängen geblieben? Irgendwo hat man ja vielleicht doch ein Highlight, dass man sagt, wow, war da in Südfrankreich oder sonst wo, das war das Tollste. Oder kann man das gar nicht so sagen? Weißt du, was ich meine?
Ja, also doch, also 3 Stationen waren auf jeden Fall, also die werde ich nie vergessen. Das war einmal beim Jacques Jos, der lebt in der Nähe von Collioure in Südfrankreich, also Mittelmeer unten. Und das ist ja doch auch so eine kleine Kunststadt, Collioure. Und ich wollte eigentlich immer Bronze gießen lernen, gell? Wie macht man Bronzeskulpturen und so. Und gerade der ist eigentlich das Paradebeispiel für mich gewesen, dass der ist Holländer eigentlich, hat seine Eltern haben eine Gießerei gehabt und der hat das Handwerk davor gelernt und hat dann ein Kunststudium gemacht. Ne? Und ich kenne aber viele Aussagen von einigen Künstlern, die meinen, wenn man eine handwerkliche Ausbildung davor gemacht hat, kann man nie ein richtiger, in Anführungszeichen, Künstler werden. Das hat der Jacques Jos für mich ganz klar widerlegt, ne? Weil er eigentlich dadurch von seiner Kunst leben kann. Ne? Also wenn andere Künstler jetzt zum Beispiel was plastizieren oder machen in Wachs, das zu einer Firma geben, wo das gegossen wird in Bronze, dann dürfen die da ganz schön viel abdrücken für das Gießen. Ne? Und wenn man das halt selber kann, dann kann man, sag mal, da sein Lebensunterhalt halt auch mit bestreiten.
Naja, du hast ja gesehen, dass ich, als du diese Aussage gemacht hast, dass manche meinen, wenn man schon vorher ein Handwerk gelernt hat, kann man nicht Kunst studieren, dass ich das Gesicht verzogen habe. Das hast du ja gesehen. Ja. Ich bin da, müssen wir jetzt nicht vertiefen, auch irgendwo anderer Meinung. Ja, Steffen, du bist dann zum Studium nach Göteborg und hast da ein Bachelorstudium gemacht an der Kunsthochschule der Universität Göteborg. Wenn du mal ein bisschen da erzählst, also wie du dazugekommen bist, das hast du erzählt, aber trotzdem nochmal zur Wiederholung für die Leute, die ein kleines bisschen später eingeschaltet haben. Also wie bist du da hingekommen und dann, wie ist es abgelaufen?
Ja, also genau, das war 2015. Ich habe da Anfang des Jahres hat sich bei mir im Privaten was geändert und dann habe ich mal gedacht gehabt, du, da gab es noch mal einen Professor, der hat mir mal da drauf ankauen, jetzt guckst mal danach und habe mir einfach mal beworben. Also ich habe jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet gehabt, dass die mich tatsächlich nehmen und habe da eine Mappe hingeschickt mit meinen Arbeiten, die ich eben auch auf der Reise gemacht habe. Und dann kam prompt die Zusage, beziehungsweise die Einladung zum Interview und kurze Zeit darauf die Zusage fürs Studium. Und ja, und dann haben wir gedacht, gut, wie gehe ich das jetzt an? Wie finanzierst du das Ganze eben auch? Und dann haben wir am Anfang gedacht gehabt, komm, jetzt machst du es so. Ich habe ja vorher schon mal erwähnt gehabt, dass ich immer so den Wunsch gehabt habe, während meiner alten Tätigkeit quasi eine kleine Werkstatt, wo ich einfach mir einrichten kann und ein bisschen mal kreative Ader ausleben. Und dann habe ich gedacht gehabt, komm, jetzt machst du mal dort das erste Jahr und probierst du mal aus, guckst, wie es dir gefällt und wenn es passt, machst du weiter und ansonsten bist halt wieder heim. Also genau, mit der einfach nicht großartig unter Druck setzt, sondern einfach mal hingegangen. Hab das davor angeschaut. Also die haben im Frühjahr haben die quasi auch so wie so einen Tag der offenen Tür und da bin ich dann hoch, hab mir das Ganze angeschaut und da war es schon ziemlich interessant, einfach allein wie die Werkstatt ausgerüstet war. Also das muss ich wirklich sagen und ich glaube, das ist jetzt auch kein Gerücht oder irgendwie was. Also ich glaube, das ist wirklich die best ausgestattete Metallwerkstatt an der Uni, wo es in Europa, also auf jeden Fall in Europa gibt. Mhm. Ne? Und also wo man wirklich alles machen kann. Ne? Und allein das hat mir bei dem ersten Besuch ja, imponiert. Und dann habe ich gedacht, glaub, hier komm, das machst du jetzt. Und genau, habe das erste Jahr dann gemacht. Habe keine Ahnung gehabt, was auf mich zukommt. Und am meisten hat mir eigentlich, oder was blieben ist, so der erste Kurs überhaupt. Das hat quasi The Tree Course, ne? Also der Baumkurs. Mhm. Da hat man ein Foto gekriegt mit einer Nummer hinten drauf von einem Baum. Da sind wir in den Park gegangen. Da musst du erstmal deinen Baum suchen. Und dann sitzt da 3 Tage im Park und tust da deinen Baum zeichnen von sämtliche Seiten, Perspektiven und so weiter und so fort. Dann ging es zurück ins Atelier und mit dem habe ich gar nicht geredet gehabt. Da kommt man rein, ein Riesentisch mit zig verschiedenen Materialien, angefangen von Textil über Draht, über Holz, über Ton und so weiter und so fort. Und die ganzen Jüngeren, die haben einfach losgelegt, gell? Und ich bin erstmal da gestanden und gesagt, ja gut, und jetzt?
Ja.
Und genau, und das war quasi so der Einstieg in die, ja, eigentlich in der wichtigste Teil von dem Studium, dass man quasi in Prozess geht. Ne? Also dass man quasi weiß, okay, das Thema ist Baum. Aber gut, was kann man da jetzt alles draus machen? Und dass man dann eben mit den verschiedenen Materialien arbeitet und halt ein Modell nach dem anderen baut oder macht, wo man, das kann ich heute sagen, wo es jetzt nicht drauf ankommt, dass das komplette Modell irgendwie eine tolle Geschichte wird, sondern dass man einfach immer seinen Fokus auf Details richtet, die einem besonders gefallen, die einen ansprechen, die einen besonderen Ausdruck haben und dieses Detail dann quasi wieder rausnimmt und mit dem dann wieder weiterarbeitet. Ne? Und das war für mich der schwierigste Part an dem ganzen Studium. Mhm. Ne? Weil wenn man aus dem Hand dahin gehen kann, ich den oder die Künstler, die diesen Satz habe, ja, ein Handwerker kann nie ein richtiger Künstler sein, schon ein Stück weit ja, verstehen. Und zwar, wenn man als Handwerker an eine Sache rangeht, dann weiß man ja, hat man seine technische Zeichnung und dann weiß man, okay, weiß man im Voraus, so soll das nachher aussehen. Oder so, so soll es eigentlich sein im Handwerk. Ne?
Ja, ja, ja.
So, und da ist halt gerade rumdreht, dass man halt die Vorstellung, wie es ne, später aussieht, halt noch gar nicht vor Augen hat, ne? Sondern dass man sich in den Prozess begibt und am Entwickeln ist von dem Thema. Ne? Da kann man meinetwegen sagen, ja okay, es soll vielleicht in eine grobe Richtung gehen, aber nicht schon wie früher, dass man vom inneren Auge quasi das fertige Objekt hat, so will ich es später haben, weil dann fällt der Prozess. Ne? Ah. Und das war eigentlich für mich der schwierigste Part zum Lernen, da wirklich in den Prozess reinzukommen und nicht nur sagen, oh, ich habe eine Idee, so will ich es machen und dann setze ich es gleich um, sondern dass man wirklich durch was durchgeht und da quasi, ja, wie soll ich sagen, sich jetzt nicht nur ausprobiert, sondern wirklich experimentiert mit dem Material und sein Material dann halt auch einfach nochmal auf eine andere Art und Weise kennenlernt.
Mhm. Ganz kurze Frage, dass man nicht jetzt dauern noch an, was heißt dauern, ja. Das ist super spannend, man könnte jetzt auch natürlich locker 2 Stunden machen, ohne dass es langweilig wird. Mhm. Bachelor, was waren dann so deine Arbeit? Nur so 2-3 Sätze, da man macht ja dann am Schluss so eine Abschlussarbeit als Bachelor.
Genau. Ich habe eine Feuerstelle gemacht, genau, die das Archaische vom Thema Feuer zum einen verkörpern soll oder ausdrücken soll, das habe ich über die Oberfläche gemacht und das Ganze aber in einer modernen Form, weil es halt für heute quasi gedacht ist und genau, und das war quasi meine Abschlussarbeit, also wo dann auch die Formsprache entsprechend genau, gewählt war, damit der soziale Aspekt und die Gemeinschaft halt einfach
ums Feuer rumsitzt.
Ja, genau.
Genau. Ja, und dann bist du wieder ins Schwabenland gekommen, oder?
Ja, genau, das war letztes Jahr. Also da war ich eigentlich gerade mitten in der Prüfung. Mhm. Da war auch das Thema Feuerstelle noch nicht aktuell. Da habe ich eigentlich was anderes vor, ein Art Furniture vorgehabt. Die Uni hat letztes Jahr zugemacht wegen Corona. Und dann, genau, habe ich die Prüfung abgebrochen, bin heim, habe gesagt, gut, mache ich es nächstes Jahr. Und ja, wie es der Zufall manchmal will, komme ich heim und habe 4 Wochen später quasi dieses tolle Atelier oder die tolle Werkstatt in Alberweiler mehr oder weniger anboten kriegt von einem alten Kunstschmied, der Alfons Eckert. Der ist jetzt 81 Jahre, hat viel in Bronze geschmiedet. Und bin da über einen Kollege zufälligerweise hinkommen und genau, und der hat jemanden gesucht, der seine Werkstatt übernimmt und das ist, und wo ich in die Werkstatt reingelaufen bin, ja, da ist mir das Herz aufgegangen, ne? Also wirklich eine tolle Werkstatt, toll ausgerüstet, toll gelegen, also ich schaue von der Werkstatt raus auf Wald und Wiesen, liegt total idyllisch dann habe ich gedacht, komm, das muss ich jetzt einfach machen. Mhm. Und habe dann die Prüfung quasi dieses Jahr nebenher quasi nachgeholt. Mhm. Genau.
Und jetzt arbeitest du in dieser Werkstatt und ja, für wen machst du eigentlich die Kunst? Muss man da viel Geld haben? Ist das für jedermann? Wie sieht das da aus? Ich meine, ich weiß nicht, wie läuft das?
Ja, also es ist folgendermaßen, dass sie macht quasi individuelle, künstlerisch gestaltete Sonderanfertigungen oder Einzelstücke. Und wie du schon richtig sagst, für jedermann. Mhm. Ja, also da muss man jetzt nicht immer gleich die 5 Meter große Firmenskulptur im Kopf haben, sondern das fängt auch schon an bei Grabzeichen. Na, und gerade Grabzeichen ist jetzt mir doch auch ein Anliegen, weil es, also ich finde es ein spannendes Thema und was ich da wirklich schön finde, dass man, wenn die Kunden kommen und sagen, ja, sie hätten gern ein Grabzeichen für ihren Vater, für Mutter, für Familienangehörige, dass man da halt einfach nochmal auch einen gewissen Prozess durchmacht mit der Familie, weil ich dann eigentlich schon ganz gern wissen möchte, ja, wie war denn der Mensch? Was hat denn der Mensch ausgemacht? Mhm. Und genau, und dass man dann ein individuelles Grabzeichen entwirft, wo einfach gewisse Eigenschaften, die den Menschen eben ausmachen oder womit man den Menschen in Verbindung bringt, dass man das dann halt nachher auch entsprechend zum Ausdruck bringt und sehen kann.
Aber das ist ja sicher auch nicht so ganz leicht. Ich meine, da brauchst du ja auch sehr viel Einfühlungsvermögen, um dann einfach zu merken, ja, was war das für ein Mensch? Und einfach den Punkt oder den Prozess, wie du das immer sagst, den Prozess so zu treffen, dass nachher, dass man halt sieht, okay, ja, das ist jetzt die Oma. Die da, ja, weißt du, wie ich es meine?
Ja, natürlich. Also wie das macht, das kann ich auch nicht immer.
Nein, klar, natürlich, so, man macht's halt. Ja.
Genau, das kommt einfach und manchmal ist es auch so, dass durch einen kleinen Nebensatz, den ein Angehöriger im Gespräch verliert, dass wenn ich das Ganze dann nachher nochmal aufarbeite, der mir dann halt hängen geblieben ist, ne, und wo ich dann nochmal drüber nachdenke und und dann quasi, ich kann jetzt kein konkretes Beispiel nennen, so, ne? aber wo man dann sagt, du komm, dann mach ich es doch lieber so und oder gib dem Ganzen zum Beispiel eine dynamische Form oder irgendwas anders und dass dann doch die Angehörige, wenn sie dann die Entwürfe sehen, also meistens mache ich 2 Entwürfe und meistens ist es der Entwurf, wo einfach durch einen kleinen Nebensatz irgendwas hängen geblieben ist, wo sie sagen, ja genau, das macht's aus. Und dann, dann passt es für die soweit.
Ja, Steffen, was sind so aktuell deine Pläne? Was hast du jetzt vor? Jetzt kommt ja der Winter, was geht da?
Ja, also ich möchte jetzt schauen, dass ich zum einen, gibt's gerade eine interessante Auftragsarbeit von einer Universität. Die haben dort einen Mitarbeiter oder einen langjährigen Mitarbeiter, den sie verabschieden. Und da möchte das Kollegium quasi, da sind wir wieder bei dem Punkt, eine individuelle Arbeit für den Kollegen anfertigen lassen. Und das ist jetzt eine Arbeit, die ich nur vor Weihnachten quasi zu Ende bringen möchte. Und genau, und jetzt in der Winterzeit, also wenn man dann eben auf meine Homepage geht, wird man mit Sicherheit auf den Flow stoßen. Mhm. Und das ist eine Arbeit, die relativ viel Resonanz oder positive Resonanz bekommen hat, und da möchte ich eine kleine Serie draus machen. Das sind dann quasi 5 bis 10 weitere Objekte in der gleichen Art wie das erste.
In welcher Beziehung steht denn das zum Bund, also zum BDK, Bund der Kunsthandwerker?
Ja, da ist so, dass ich bin ja jetzt auch seit dem Frühjahr erst beim BDK. Und die Arbeit jetzt im Winter möchte ich auch machen, weil der BDK unheimlich seine Mitglieder unterstützt. Also ich war wirklich überrascht, was man da an Informationen zugeschickt bekommt, beziehungsweise was die für ein Netzwerk haben und einen unterstützen mit Ausstellungen, wo man sich drauf bewerben kann, mit Wettbewerben, wo man mitmachen kann, Ausschreibungen für ja, staatliche Geschichten, also da ist jetzt zum Beispiel fürs Neckartal eine Landscape Art ein Wettbewerb, wo man mitmachen kann. Und genau, das wird jetzt im Winter anstehen, also quasi so ist Planen fürs nächste Jahr. Und da möchte ich doch schon gucken, dass ich auch bei der ein oder anderen Ausstellung mit dabei bin, beziehungsweise bei dem einen oder anderen Wettbewerb mitmache. Und natürlich auch meine regionalen Kunden weiterhin gut bediene und beraten kann. Und wenn es nur, eben auch was ich mache, um ein Einfahrtstor geht. Ne? Also egal, ob es jetzt Grabzeichen, Architektur, Interieur oder eine Firmenskulptur ist, das ist ein recht großer Bereich, in dem ich da tätig bin, und da versuche ich halt einfach mein Ding zu machen und meine Kunden zufrieden zu stimmen.
Ja, also man sieht es dir an und man hat wirklich das Gefühl, also langweilig wird es da auf gar keinen Fall, und hast noch viel vor, und so wie ich das jetzt einfach rausgehört habe, ich glaube, da ist auch noch vieles von dir zu erwarten irgendwo, und ich hoffe, du guckst da mal wieder rein, vielleicht im Jahr mal so erzählen, was so passiert ist. Also Steffen, ich danke dir ganz herzlich, das war eine sehr kurzweilige Stunde, sehr interessant, man hätte jetzt auch nur 2 draus machen können, aber irgendwann ist halt einmal Schluss. Also Dankeschön und viel Erfolg bei deiner weiteren Arbeit und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Bitteschön.